Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
Wir schauen heute in die Vergangenheit, in den Radioreisen. Aber wie immer bei der Vergangenheit, die Sache ist komplex. Denn die Vergangenheit, sie ist gar nicht wirklich weg. Sie prägt die Gegenwart und alles, was wir jetzt gerade sehen, fühlen, denken und tun. Was genau macht ein Land eigentlich aus? Eine Stadt, eine ganz bestimmte Stelle irgendwo in der Landschaft? Es ist eindeutig das, was dort bisher schon passiert ist. Dass dieser eine Baum genau an dieser Stelle vor Jahrhunderten angefangen hat zu wachsen. Und heute noch da ist zum Beispiel. Aber die Vergangenheit kann noch viel mehr als einfach immer noch da sein, wie die alten Bäume, die wir heute auf Menorca kennenlernen werden. Es geht heute auch um Bilder, die bleiben, und um einen bestimmten Geist, der sich offensichtlich von Generation zu Generation weitervererbt. Bärbel Wossack begrüßt Sie am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir beginnen unsere Zeitreisen heute ausgerechnet in einem Land, das als Staat so jung ist, dass alles, was irgendwie älter als 150 Jahre ist, schon zur Urgeschichte gehört. Die Rede ist vom modernen Kanada. Das Bewusstsein als Nation ist erst im 19. Jahrhundert entstanden, im Kampf gegen die US-amerikanischen Invasionsversuche. Aber viel wichtiger als Kriege war für Kanada ein Maler. Tom Thompson ist sowas wie der kanadische Nationalmaler schlechthin. Er war nicht nur künstlerisch absolut auf der Höhe seiner Zeit. Er hat die Seele Kanadas gemalt, die Natur. Falls Sie noch nie von Tom Thompson gehört haben sollten, ist das kein Wunder. Es gibt nicht mal einen deutschsprachigen Wikipedia-Artikel über ihn, was ein haarsträubender Fehler ist. Ein Maler auf Augenhöhe mit unserem blauen Reiter. Helmut Stapel und Nicole Schulze-Eisen waren auf den Spuren von Tom Thompson unterwegs.
Straßenalltag in Toronto, die 3-Millionen-Metropole und Hauptstadt der kanadischen Provinz Ontario, pulsiert. Hier hat vor mehr als 100 Jahren der Maler Tom Thompson Kanadas wilde Natur auf Leinwand verewigt. In Toronto ist von der ursprünglichen Landschaft nicht mehr viel übrig. Hochbahnen rattern vorbei. Autos sausen auf sechsspurigen Straßen durch die Stadt, Wolkenkratzer ragen in den Himmel. Doch mittendrin, im Stadtteil Rosedale Valley, steht wie ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit ein kleines rotes Backsteingebäude mit großen Sprossenfenstern. Es ist das alte Ateliergebäude von Tom Thompson aus dem Jahr 1913. Eine Bürgerinitiative hat es vor dem Abriss gerettet.
Das hier ist der Platz, an dem er viele seiner berühmten Skizzen auf größere Leinwände übertragen hat.
Judy Hammond ist Stadtführerin und Thompson-Kennerin.
Viele dieser Skizzen hängen heute beispielsweise in der Ontario Kunstgalerie oder der Kanadischen Nationalgalerie. Und die Gemälde, die daraus entstanden sind, sind auch in diesen Galerien zu sehen.
Allein 75 Werke von Tom Thompson sind in der Ontario Kunstgalerie in Toronto ausgestellt. Greg Harmaniak ist hier Kurator. Wir stehen vor einem der berühmtesten Bilder von Tom Thompson. Der Titel ist The West Wind.
Es zeigt eigentlich nichts. Ein karger Baum im Vordergrund, ein grauer See an einem windigen Tag, weit entfernt grüne Berge, am Himmel graue und weiße Wolken mit durchbrechendem blauen Himmel. Man fühlt förmlich, wie sich dieser Baum unter dem Westwind biegt. Dieses Bild ist Teil der Legende von Tom Thompson und so etwas wie ein Symbol für das kanadische Nationalgefühl.
Thompsons Stil erinnert mal an die Bilder der Künstlergruppe Blauer Reiter, an Gabriele Münter oder den Schweizer Ferdinand Hodler. Dann wieder an Van Gogh oder die ornamentalen Linien des Jugendstils. Er malte Birkenwälder mit leuchtend weißen Stämmen, majestätische Kiefern vor einem Sonnenuntergang, flammend rote Herbstwälder, verschneite Wege, ein Kanu vor einem tiefblauen See. Seine Motive hat er ganz überwiegend im Algonquin-Nationalpark gefunden, ein mehr als 8000 Quadratkilometer großes Stück kanadischer Wildnis. Auf den Spuren des legendären Malers zieht es uns deshalb mit dem Mietwagen raus aus dem lauten Toronto. Die Straße wird immer schmaler. Es geht durch kleine Ortschaften und an windschiefen Hinweisschildern vorbei. Ein kurviger Sandweg führt tiefer und tiefer in den dichten Wald. Dann endlich ein Schild. Algonquin Outfitters. Hier gibt es Kanus, Zelte, Verpflegung und viele Geschichten rund um Tom Thompson, die der Manager Gordon Baker erzählen kann.
The landscape that he just found fascinating, that really influenced his art. He didn't feel that he really fit in well in the city.
Die Landschaft hier hat ihn einfach fasziniert und seine Kunst beeinflusst. Tom Thompson hat sich in der Stadt nicht wohlgefühlt. Im Algonquin Park zu sein, hat ihm eine Art von Freiheit gegeben, wenn man da draußen in der Stille ist. Das war es auch, was Thompson fasziniert hat, und er hatte ein besonderes Auge. Er hat die Natur gesehen, wie viele Menschen es nicht können, und er hat es geschafft, das in seiner Kunst zu vermitteln.
The nature in a way most people don't, and he was able to convey that in his art.
Unterwegs war der Maler auf seinen Touren mit seinem Kanu, kreuz und quer durch den Algonquin Nationalpark. Unser Kanu-Guide Jennifer kennt die schönsten Routen und die wichtigsten Stationen von Tom Thompson.
Wir werden an dem Dorf Mowat vorbeikommen, wo Tom Thompson öfter war, und das Denkmal sehen, das in dem Jahr aufgestellt wurde, als er gestorben ist.
Los geht's im Dreierkanu mit Zelt, Verpflegung und Antibären-Trillerpfeife im Gepäck. Strahlender Sonnenschein, keine Wolke am blauen Himmel, rotleuchtende Wälder. Das ist die Ruhe, die heute noch in den Bildern von Tom Thompson fasziniert. Als die Sonne am Ende des Tages hinter den Baumwipfeln versinkt, wird es höchste Zeit für das Nachtlager. Wir steuern eine der vielen kleinen Inseln an.
Wir werden zunächst die Zelte aufbauen, weil es wichtig ist, einen Schutz zu haben. Als nächstes werden wir Feuerholz suchen, damit wir unser Abendessen kochen können.
Zwei kleine Baumstämme später lodern die Flammen des Lagerfeuers. Es gibt Steak und gegrillte Kartoffeln. Der Geruch unserer Vorräte werde den Bären, Wölfen und Waschbären gut gefallen, meint Jennifer. Wir verstecken deshalb alles, vom Schnitzel bis zur Zahnpasta, einige hundert Meter von den Zelten entfernt, in einer verschließbaren Plastiktonne im Wald. Sturm zieht auf. In der stockfinsteren Nacht ist das kleine Nylonzelt unsere Burg inmitten der Wildnis. Am nächsten Morgen geht es mit gepackter Ausrüstung weiter über Seen und an Inseln vorbei. Manchmal ist das Wasser im Land der tausend Seen schlichtweg zu Ende und es geht über Land weiter.
An einer Portage trägt man sein Kanu und die Ausrüstung über das Land. Wir haben jetzt hier unsere ganzen Sachen ausgeladen. Wir heben das Kanu an und tragen es bis zum nächsten See.
Was zum typischen Kanada-Bild führt. Drei Menschen stecken mit Rucksäcken auf den Rücken und ihren Köpfen in einem Kanu und marschieren durch den Wald. Das geht allerdings nur so lange gut, bis Gegenverkehr vom anderen See kommt, ebenfalls mit dem Kopf im Kanu. In diesem Fall sind es Sam Withers und sein Kumpel Steve, die den Fasszusammenstoß mit fröhlichem Gelächter kommentieren. Die beiden Kanadier sind auf einer einwöchigen Angeltour im Algonquin Park unterwegs und genießen es, praktisch durch ein Gemälde von Tom Thompson zu paddeln, sagt Sam Withers.
It's nice up here. It's peaceful, it's quiet.
Es ist wundervoll hier, wie eine Zeitreise 100 Jahre zurück, als man für das Überleben noch jagen und fischen musste. Auf unserem letzten Trip hatten wir kein Essen mehr, aber dann haben wir diese Insel voller Blaubeeren entdeckt. Ich habe dann noch eine Forelle gefangen und wir haben das klare Wasser aus dem See getrunken. Das bringt einen irgendwie dahin zurück, wo wir alle herkommen.
Nach einem stürmischen Paddeltag mit reichlich Wellen im See und Wasser im Kanu kommen wir klitschnass und durchgefroren wieder bei den Algonquin Outfitters an. Hier wartet schon Manager Gordon Baker mit einer Landkarte auf uns, denn der Nationalmaler Thompson hat sein Hauptwerk auf einer kleinen Insel ganz oben im Norden des Parks geschaffen. Gordon zeigt mit dem Finger irgendwo auf die beeindruckende große grüne Fläche auf der noch größeren Landkarte. Also ab in den Mietwagen und noch weiter hinein in die Wildnis. Verpflegung für die nächsten Tage haben wir eingekauft. Und das ist auch nötig, denn an unserem Ziel gibt es nichts und niemanden. Außer Cassandra Elliott, die uns am sogenannten Canoe Outpost begrüßt.
Hello guys, welcome to Voyager Quest.
Wie war die Reise hierauf? Wir paddeln jetzt darüber zum Island Cottage. Es ist in der Mitte vom See, ungefähr einen Kilometer von hier. Und los geht's.
Under a kilometer, so that's where we're headed to. Here we go.
Das Island Cottage, eine nur 350 Quadratmeter große Insel mit einer Hütte darauf. Kein Strom, kein Fernsehen, kein Computer, kein Telefon. Weniger geht nicht.
So here we are. This is where you'll be staying for the next couple
days. Da sind wir. Hier bleibt ihr für die nächsten paar Tage. Das ist der Haupteingang, der direkt in die Küche führt.
Ein bequemes Ledersofa, Kaminofen, Holzwände, Gasherd, ein Bett, Petroleumlampen und Brennholz. Was braucht man mehr zum Leben? Bereits für Tom Thompson war die Hütte mit dem 360-Grad-Rundumblick in die pure Natur der ultimative Rückzugspunkt. Heutzutage ist die Hütte im Privatbesitz und kann unter dem Namen Voyager Quest von Urlaubern gemietet werden. Und wer hier die Zeit verbringt, sitzt praktisch mitten in einem der Gemälde von Tom Thompson, sagt Kanu-Guide Cassandra.
Es hat sich nicht viel verändert. Einige der Inseln, die man von hier aus sehen kann, haben ein paar kleine Häuser. Früher war hier gar nichts, abgesehen von dieser Hütte. Die Landschaft hat sich zwar ein bisschen verändert, aber sie ist größtenteils gleich geblieben.
Spricht's und verabschiedet sich mit ihrem Kanu in Richtung Zivilisation. Wir bleiben zurück auf der einsamen Insel mitten im See. Die Tage beginnen mit dem Sonnenaufgang und nicht mit der Uhr. Der Abend beginnt, wenn wir die Petroleumlampen anzünden. Außer den heulenden Wölfen nachts am Ufer gibt es vor allem eines: absolute Stille. Dass Tom Thompson davon ergriffen war, ist mehr als nachvollziehbar. Und dass er es geschafft hat, dieses Gefühl in seinen Gemälden festzuhalten, ist ein Glück für die kanadische Nation.
1917 ist Tom Thompson in der Blüte seiner Schaffenszeit mit nur 39 Jahren gestorben. Ein Unfall mit dem Kanu, gekentert, ertrunken, so die offizielle Version. Gordon Baker aber als erfahrener Kanufahrer glaubt an eine andere Version, die durch Erzählung und Buchautoren dokumentiert ist. Schulden, Alkohol und ein Streit mit einem Bekannten namens Belcher.
Mr. Belcher owed Thompson some money and one night they got in a bit of an argument about the money.
Mr. Belcher hat Thompson Geld geliehen und eines Abends hatten sie einen Streit. Es wurde gerangelt und geschubst. Thompson fiel hin und verletzte sich seinen Kopf am Kamingitter. Das hat ihn getötet. Belcher versenkte Tom Thompson im See, aber es funktionierte nicht. So diese Version der Geschichte. Die Leiche kam also ein paar Tage später wieder an die Oberfläche.
The legend goes, didn't work very well because the body came up a few days later.
Mehrere hundert Gemälde und Skizzen hat Tom Thompson der Nachwelt hinterlassen. Wesentlich entstanden in den nur 4 Jahren seiner Hauptschaffenszeit von 1914 bis 1917. Mit seinen Bildern hat er nicht nur die kanadische Kunstszene geprägt, sondern das Naturbewusstsein des gesamten Landes. Und auch wenn Tom Thompson inzwischen seit mehr als 100 Jahren tot ist, mit dem Algonquin-Nationalpark wird er stets verbunden bleiben. Manche Kanufahrer schwören, dass er immer noch dort ist, als Geist, der an bestimmten Tagen unverhofft im Nebel mit seinem Kanu auftaucht und genauso schnell wieder im Nichts verschwindet. Gordon Baker hat den Kanugeist selbst zwar noch nie gesehen, aber auszuschließen ist nichts, sagt er augenzwinkernd.
Probably this time of year.
Im späten Sommer, wenn es morgens kühl ist, aber das Seewasser noch warm, dann haben wir oft Nebel hier. Dann kann einen das Licht täuschen und wer weiß, vielleicht ist es in Wirklichkeit der Kanugeist.
Tom Thompson, der kanadische Nationalmaler schlechthin, falls es sowas gibt. Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, schauen Sie sich mal ein paar Thompson-Bilder im Netz an. Da gibt es wirklich viel zu entdecken. Durch die Radioreisen auf Bayern 2 bläst heute nicht nur der Hauch, sondern geradezu der Sturm der Geschichte. Es gibt da einen Ort in England, der hat es immer verstanden, quasi im Auge des historischen Tornados zu stehen, wenn man es ganz blumig ausdrücken will. Dabei ist dieser Ort klein und war es auch immer. Er hat nichts Großartiges an sich. Aber geschicktes Marketing hat Glastonbury in Somerset schon seit dem Mittelalter im Blut. Es hat den Ort zu dem mystischen Hotspot gemacht, der er heute ist. Und der örtliche Sinn fürs Marketing reicht offensichtlich bis in die Gegenwart. Seit den 70ern gibt es das Glastonbury Festival. Es ist eines der größten der Welt. Zigtausende pilgern jedes Jahr im Sommer in das kleine Städtchen. Und wer hier auftreten darf, der ist geadelt für alle Zeiten. 2020 hat es digital im Netz stattgefunden. Wie das im nächsten Jahr aussieht, das steht in den Corona-Sternen. Andreas Pehl erklärt uns, wie das kommt, dass Glastonbury sich so gut vermarkten kann, wie es war am Anfang, jetzt und immer da.
Wie ein zu kurz geratener Zuckerhut erhebt sich Glastonbury Tor aus der Ebene der saftigen Wiesen von Summerland in der Grafschaft Somerset. Tor, so nannten die Kelten einen gleichmäßigen Hügel wie diesen. Glastonbury ist ein Ort der frommen und weniger frommen Mythen, Legenden und Erzählungen. Ist hier wirklich das mythische Avalon, wie einige behaupten? Geschichten wie diese sind es, die den Ort berühmt gemacht haben und die Menschen bis heute anziehen. Auch Jenny ist fasziniert und spürt die Energie des Ortes besonders deutlich.
When I visited, I felt the energies here, like spiral energies and on the tour, and I was just really drawn to live here.
Neonpink, dunkelviolett, dazu maisgelb und smaragdgrün, alles in Streifen wild gemischt. Viel bunter könnte es kaum sein, das Kleid, das Jenny trägt. Sind die Geschichten von den Energien, der Kraftlinien, die es hier geben soll, Wahrheit oder Dichtung? Der Übergang scheint hier fließend zu sein. Jenny ist auf dem Weg zum Sonnenuntergang, den sie wieder einmal oben auf Glastonbury Tor erleben möchte. Mit ihrer Querflöte wird sie die Sonne in die Nacht begleiten.
You can really be yourself and find yourself here.
Auf dem Gipfel des Hügels steht die Ruine eines Kirchturms. Die gotischen Spitzbögen ziehen den Blick im Inneren nach oben, geben ein viereckiges Stück Himmel frei. Der Wind pfeift durch die Fensterhöhlen. Auf der Wiese davor tanzt eine Frau in einem langen weißen Gewand. Glastonbury ist ein besonderer Ort. Der markante Tor mit der Turmruine, aber auch die verfallenen Mauern von Glastonbury Abbey unten an seinem Fuß.
Das hier war eine Insel. Sie wurde Avalon genannt. Sie war fast immer von Wasser umgeben. Seit über 10.000 Jahren leben Menschen hier.
Reverend Mark Hutchinson hat sich eine Mönchskutte übergestreift. Dazu trägt er einen breiten Strohhut. Wild gestikulierend steht der gut 70-Jährige in den Ruinen einer der bedeutendsten und reichsten Klosteranlagen Englands. In dem Ort, der seit dem Mittelalter mit dem sagenhaften Avalon gleichgesetzt wird. Mit viel Humor versucht der Theologe, den Besuchern Geschichte und Geschichten des Ortes nahezubringen.
Wir waren von Wasser umgeben und man konnte mit dem Boot bis hierher fahren. Die Römer haben dann begonnen, Deiche zu bauen. Das hier ist wie Holland. Man muss das Meer zurückdrängen und dann bekommt man sehr fruchtbares Land.
Doch das allein macht einen Ort noch nicht berühmt und mächtig. Das hatten auch die Mönche begriffen, die später hier in der sumpfigen Ebene ihr Kloster errichteten.
It's in the middle of nowhere. I mean, these were mosquito-infected marshes.
Wir sind hier am Ende der Welt. Das waren moskitoverseuchte Sümpfe im Nirgendwo. Warum hat dieser Ort schon ganz früh so eine internationale Bedeutung bekommen? Ganz einfach. Marketing, Propaganda und Werbung sind nichts Neues. Und Fake News gab es schon, seit Menschen auf der Welt unterwegs sind.
And fake news has been around a long, long time, ever since human beings have been around.
Und die Mönche waren geschickt genug, diese Fake News auf mittelalterliche Weise zu platzieren und haben damit den Nerv der Zeit getroffen.
The Holy Grail, yes.
Der Heilige Gral, eine tolle Geschichte. Wir haben überhaupt ganz viele großartige Geschichten hier. Das zieht Menschen an.
Der Heilige Gral. Ein Gegenstand, um dessen Existenz sich bis heute unzählige Legenden, Mutmaßungen und Verschwörungsmythen ranken. Er soll hier in Glastonbury versteckt sein.
Wir wissen ja nicht einmal, was der Gral wirklich ist. Da gibt es ganz viele Spekulationen.
Die grasbewachsenen Mauerreste der einst so mächtigen Kathedrale ragen meterhoch in den blauen Himmel. Zwischen den Bögen fliegen Schwalben. Ein gepflegter Rasen hat sich im Kirchenschiff ausgebreitet. Dort, wo sich einst die Mönche zu Prozessionen im Kreuzgang aufstellten, wächst eine säuberlich geschnittene Buchenhecke. Wie soll der Abendmahlskelch von Jesus aus Jerusalem ausgerechnet hierher in das abgelegene Glastonbury gekommen sein? Die Legenden haben dafür eine ganz plausible Erklärung.
Joseph von Arimathea soll ihn hergebracht haben. Und die Menschen haben seither danach gesucht. Die ganzen Filme aus Hollywood, Indiana Jones oder Monty Python, es ist einfach ein Geheimnis. Und das bringt die Menschen hierher.
Joseph von Arimathea, das war der Mann, der Jesus begraben haben soll. Spätere Überlieferungen berichten, dass er mit Jesus befreundet war und mit ihm einige Jahre vor seiner Kreuzigung eine Reise nach England gemacht hatte. Später hat er dann im Abendmahlskelch das Blut Jesu aufgefangen und den Gral wieder nach Somerset gebracht. Diese Legende um das Auslandsjahr Jesu in England war so populär, dass William Blake um 1810 daraus das Gedicht »And did those feet in ancient time« machte. Mit der Melodie von Hubert Parry wurde es bei der Hochzeit von Kate Middleton und Prinz William gesungen, bei Cricket-Länderspielen und »The Last Night of the Proms«. Als Joseph von Arimathea nach Jesu Tod mit dem Gral endlich in Avalon angekommen war, steckte er seinen Wanderstab in die Erde und erbaute eine kleine Kirche, die Ausgangspunkt für den späteren Klosterbau werden sollte.
Das war ein wichtiger Punkt in der Gründungslegende. Joseph von Arimathea vor 2000 Jahren. Die aktuellen Forschungen datieren die Gründung der christlichen Gemeinde hier ins 7. oder 8. Jahrhundert.
Der Wanderstab, den Joseph in die Erde gesteckt haben soll, schlug aus und erblühte als Glastonbury Thorn. Noch heute stehen am Eingang des Klosterkomplexes die Ableger dieses Stabes und blühen auf wundersame Weise zweimal im Jahr. Doch die Geschichte um den Heiligen Gral allein reichte nicht aus, um Glastonburys Ruhm zu festigen und die Einnahmen für das Kloster durch Pilger zu konsolidieren.
Was einen Ort berühmt macht, ist, das haben sie hier sehr früh erkannt, wenn man Dinge besitzt, die wichtig sind, die die Leute sehen wollen, irgendwelche Knochen und so Sachen. Je mehr Geschichten du hattest, desto mehr Besucher hattest du. Sozusagen eine mittelalterliche Form von Twitter oder Facebook. Die Menschen haben sich erzählt, da musst du hingehen, das musst du sehen, das ist toll.
Und so begannen die Mönche um das Jahr 1192 weitere Nachforschungen anzustellen. Sie begannen, den alten Friedhof umzugraben. Sicher konnte man noch weitere bedeutende Personen aus der Klostergeschichte ans Licht bringen. Und tatsächlich, sie fanden einen alten Sarg, öffneten ihn und...
Inside was a skeleton with long golden hair.
Ein Skelett mit langem goldenen Haar, Königin Guinevere. Unter ihr die Gebeine eines starken Mannes, König Artus. Sie gruben ihn aus und er bekam ein neues, prächtiges Grab.
So we dig him up from here and I've shown you where they were reburied. In that beautiful tomb.
Das Grab des sagenhaften König Artus hatten die Mönche da entdeckt, dessen Macht und ruhmreiche Taten in ganz Europa bewundert und erzählt wurden. Das Kloster wurde nunmehr sogar auf Weltkarten des Mittelalters eingezeichnet. Wer sollte die Bedeutung und die Macht von Glastonbury mit dem Heiligen Gral und den Gebeinen von Artus jemals wieder beschneiden? Niemand würde das wagen. Hier war Avalon, der mythische Ort, an dem Artus begraben lag. Das Kloster wuchs und wurde reich und reicher. Der Abt ließ sich alleine für seine private Tafel eine Küche bauen, Ein prächtiges gotisches Gebäude, das anderswo als mittelgroße Kirche durchgehen würde. Die anderen 50 Mitbrüder wurden in einer deutlich kleineren Küche bekocht. Hier stehen 4 gemauerte Herde in den Ecken. Einer für Fleisch, ein anderer für die Patisserie, ein anderer für die Beilagen. Von einem Holzgerüst in der Mitte des Raumes soll der Chefkoch die Bediensteten überwacht haben, wenn sie für den Abt kochten. Das Kreuzgewölbe hat eine herrliche Akustik, wie Mark Hutchinson den Besuchern gerne demonstriert. Doch dann kam die Zeit des berüchtigten Heinrich des VIII., der 1534 das Kloster auflöste und den letzten Abt öffentlichkeitswirksam oben auf dem Glastonbury-Tor hinrichten ließ. Die Abtei verfiel und mit ihrem Niedergang gerieten auch die Überreste von König Artus verloren. Nach so vielen erfundenen Geschichten und schillernden Figuren rund um Avalon und König Artus, Josef von Arimathea und Glastonbury Tor, suche ich vor dem Klosterportal nach etwas Normalität. Normalität in den Gassen von Glastonbury, weit gefehlt. Schneller als ich schauen kann, bin ich umgeben von leuchtend bunten Saris, Mittelalterkostümen und verschwitzten, zerrissenen T-Shirts. Eine Prozession überwiegend weiblicher Hare Krishna-Fans zieht chantend und trommelnd durch die Stadt.
It seems to have very deep spiritual roots.
Dieser Ort scheint tiefe spirituelle Wurzeln zu haben und er hat eine Tendenz zum weiblichen Aspekt Gottes, zum weiblichen Aspekt des Lebens. Das ist ein sehr besonderer Ort.
Erzählt mir die Amerikanerin Lolita im Vorbeigehen. An einem meterlangen Ast trägt sie eine gelbe Fahne mit.
Well, so far what I've seen, I haven't seen much.
Ich habe hier noch nicht sehr viel gesehen, aber wenn man den Berg hinauf zum Tor geht, da habe ich das Gefühl, dass die Erde eine weibliche Göttin ist.
Verzückt schwingend ziehen sie weiter, dem Vorbeter im goldgelben Kleid hinterher, der den Zug tänzelnd anführt, das Mikrofon elegant zwischen 2 Fingern balancierend, das Lautsprecherkästchen um den Hals. An einem keltischen Kreuz vor einer Kirche macht die Gruppe Halt und tanzt und betet. Hier hatte sich Judy an einem Klapptisch bequem gemacht. Eine schlanke, ältere Frau mit Wetter- und Tabakgegerbtem Gesicht. Sie stellt sich mir als Erzdruidin von Avalon vor. Auch sie hat ihre Geschichten, die sie gerne erzählt und die die modernen Mythen der Stadt geworden sind.
For we do not own the land owns us.
Es sind Geschichten von Chemtrails, weltweiten Verschwörungen, Aluminiumhüten. Nicht alles, was Judy mir erzählt, verstehe ich. Also inhaltlich. Die modernen Geschichten sind irgendwie nicht so kreativ wie die, die Reverend Hutchinson erzählt hat. Ich bin kurz davor, wieder zurück hinter die Klostermauern zu gehen und mir von ihm noch mehr fabelhafte Geschichten rund um König Artus und Josef von Arimathea erzählen zu lassen. Die mittelalterlichen Nebel von Avalon geistern hier immer noch durch die Bücherregale und DVD-Hüllen, durch alternative Kleider- und Lebensmittelgeschäfte, über Bürgersteige und durch Vorgärten. Vielleicht sogar mehr denn je oder zumindest bunter denn je. Das macht auch den Reiz dieser Kleinstadt aus. Die Mönche haben hier vor fast 1000 Jahren viel erreicht mit ihren Fake News.
Aber nein, ich muss einfach widersprechen, das waren doch keine Fake News damals, das waren halt Geschichten. Und Geschichten fangen Menschen, das wird sich einfach nie ändern. Viel Vergangenheit haben wir heute im Gepäck in den Radioreisen auf Bayern 2. Menschen, Städte, Nationen, alles ist geprägt von dem, was vorher war. Das gilt auch für die Natur. Auch wenn man vielleicht spontan meint, dass unverfälschte Natur ohne Eingriff des Menschen ungestört wachsen kann. Wenn also Bäume nicht gefällt werden, dann wachsen sie zu Riesen heran. Aber tatsächlich kann nicht nur der Mensch verhindern, dass Bäume groß und alt werden. Die Natur selber macht es sich auch nicht gerade leicht. Auf einer Insel wie Menorca, wo es keine großen Berge und Täler gibt, aber dafür viel Wind, da haben Bäume es schwer. Ein paar haben es aber doch geschafft, sich auf der nördlichsten Insel der Balearen festzusetzen und zu bleiben. 16 von ihnen stehen unter Schutz, jeder einzelne ganz persönlich sozusagen. Und jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Brigitte Kramer hat nach den Wunderbäumen von Menorca gesucht.
Hey, hier. Ich glaube, hier ist es.
Ah, der hat ja schon mal einen richtigen Stamm. Ja, aber ist das der vom Foto? Mal sehen. Hier, habe ich's ja.
Schau mal, das ist aber schön, so aus der Nähe. Wie eigenartig. Die wachsen einfach so aus dem Sand heraus. Mhm. Und man sieht genau, wie sie mit ihren Wurzeln den Sand befestigen.
Da steht was von einem Stammumfang 1 Meter. Hm?
Weißt du, warum die Möwen so sauer sind? Die brüten jetzt und wollen ihre Eier verteidigen. Hier ist ja sonst nie jemand. Hier ist noch einer.
Ja, mit angetrockneten Pilzen.
Voller Flechten. Ist das feucht hier?
Ja, da haben wir ihn doch. Perfekt.
Wow.
Besonderer Baum. Und welcher ist es jetzt? Der da hinten?
Die haben also nicht das ganze Wäldchen, sondern nur einen Baum geschützt. Wir suchen einen Baum. Mein neuer Bekannter Jesus González und ich. Wir sind auf Menorca, der nördlichsten und sehr flachen Baleareninsel, und wollen die Bäume kennenlernen, die die Inselregierung unter Schutz gestellt hat, weil sie besonders groß, alt oder selten sind. Bäume haben es auf Menorca nicht leicht. Hier weht fast immer Wind. Viele Bäume gedeihen im Windschatten von Gebäuden, stehen in einer der windgeschützten und wasserreichen Schluchten, die den Süden Menorcas zerfurchen. Oder sie wuchern am Boden vor sich hin, wie die Tamarisken, die auf dem blanken Sand wachsen und Wind und Wellen trotzen. Sie bilden ein verwildertes, undurchdringliches Wäldchen am Strand einer kleinen, unbewohnten Insel, 300 Meter nördlich vor Menorca. Ihre Stämme sind grau und gefurcht, die Zweige dünn und gefiedert, die Blätter winzig und graugrün, die Blütenrispen zart rosafarben. Ich habe Jesus gestern bei meiner Suche nach den schönsten Bäumen Menorcas kennengelernt, unter einer ausladenden Eiche. Heute besuchen wir gemeinsam ein paar andere Bäume. Je mehr wir sehen, desto beeindruckter sind wir von ihrer Ausdauer und von ihrer Anpassung an die Umstände. Sie sind geschützt, aber werden sie auch geschätzt? Von den Touristen wohl kaum, denn niemand macht sie auf das Naturerbe aufmerksam. Und die meisten Inselbewohner nehmen sie auch nicht zur Kenntnis. Insgesamt gibt es im Balearischen Verzeichnis der besonderen Bäume mehr als 70 Exemplare auf allen 4 Inseln. Die Liste stammt großteils aus den 90er Jahren. Viele Informationen und Beschreibungen in dem Katalog sind rund 25 Jahre alt. Manche der Bäume sind krank oder sterben gerade ab, andere sind schon tot. Karteileichen sozusagen. Und sie werden nicht gepflegt. Die Umweltbehörde der Balearen in Palma hat andere Probleme. Plastikmüll und schlecht geklärtes Abwasser trüben das Meer in der Bucht von Palma. Vor Ibiza und Formentera reißen Tanker immer wieder riesige Löcher in die geschützten Posidonia-Wiesen. Vor den Naturstränden stauen sich die Autos. An den Hotelstränden müssen jeden Morgen Tonnen von Müll weggeräumt werden. Menorca ist noch nicht am Kollabieren. Die Insel ist Biosphärenreservat und schont ihre Ressourcen so gut sie kann. Aber um die Bäume kümmert sich trotzdem niemand. Am Morgen hat uns ein Bekannter von Jesus zur Taubeninsel übergesetzt und später wieder abgeholt. Danach sind wir ins Auto gestiegen und nach Süden gefahren. Dort wollen wir zwei Pekanusbäume sehen. Wir wandern von der Porter Bucht bergauf durch eine breite grüne Schlucht, mal im Schatten der üppigen wilden Vegetation, mal in der Sonne. Wir kommen vorbei an Höfen mit weiß getünchten Wänden und dunkelgrünen Fensterläden. Sie stehen zwischen Obstplantagen, Kaki-, Apfel- und Birnbäume, später Orangen und Zitronen, Feigen- und Kirschbäume. Nach wenigen Kilometern sehen wir sie dann, die wohl höchsten Bäume der Insel. Schlank, sehr groß und üppig belaubt stehen sie vor uns. Nah beieinander am Wegesrand, gegenüber einem weißen Haus. Die dünneren Äste biegen sich. Die dichten, grün glänzenden Blätter flattern im Wind. Wir stellen uns darunter. Betrachten die beiden Baumkronen über uns. Sie sind groß wie ein Kirchendach. Dann blicken wir nach unten, auf den weichen, dunklen Boden. Er ist übersät von ovalen, braunen Nüssen. Wir klauben ein paar vom Boden auf. Da kommen zwei Männer und ein Zwergpinscher auf Quatz daher.
Això encara és del Sasquella, aquesta finca? Ah, encara és del Sasquella, no?
So, mal sehen.
Und wann haben die gepflanzt?
Und die Plakette? Ah, hier hat die Plakette.
Ich bin hier der Bauer.
Hallo.
Ah, hallo, wie geht's?
Das ist der Grund von Biel. Es gibt die zwei hier und da unten stehen noch mal zwei.
Aber die sind nicht geschützt.
Doch, doch, die haben auch eine Plakette.
Ach. Und können wir dahin?
Naja, das ist Privatgrund, wie ihr wollt. Das gehört nicht mehr den Esquellas. Das hat ein Koch aus Katalonien gekauft, vor 2 oder 3 Monaten.
Ach, das ist ja interessant. Und sind die auch so groß?
Die sind nicht so ausladend, aber sie sind höher. Man kann sie von hier aus sehen. Hier, da, den Weg entlang, dann links, im Obstgarten, auf der linken Seite stehen sie. Sie sind nicht zu übersehen, sind auch solche Ungetüme wie die hier. Die haben auch so eine Plakette. Da sind mal ein paar Leute gekommen, das ist schon ewig her, da habe ich hier noch gewohnt, in dem Haus da. Und sie haben gesagt, sie würden sich drum kümmern, sauber machen, eine neue Mauer hier aufziehen. Und dann ist nie mehr jemand aufgetaucht.
Typisch. Immer das Gleiche mit den Behörden. Schau dir nur an, wie das hier aussieht.
Ein Trauerspiel.
Wir stehen da und versuchen, die Nüsse in der Hand zu knacken. Ein schlanker, weißhaariger Mann im hellen, kurzärmeligen Hemd kommt aus der Einfahrt des Hofes. Biel Esqueya, der Besitzer.
Hola, ¿qué tal? Hola,
buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esto es el huerto de San Vidal.
Das ist der Garten von San Vidal, mit diesen beiden wunderbaren Pekanusbäumen. Seit 1991 stehen sie unter Schutz. Der größere misst 18 und der kleinere 15 Meter. Und die Baumkronen haben einen Durchmesser von 25 Metern. Die hat ein Auswanderer mitgebracht. Er hat meinen Großvater damals um Erlaubnis gebeten und hat sie hier gepflanzt. Es sind die größten Bäume der Balearen und die einzigen hier. In Spanien, das müsste ich mal in Google nachschauen, ich glaube, in Granada gibt es noch welche. Schau, hier, da ist eine Nuss. Die ist reif. Die können wir probieren. Warte mal, die knacke ich jetzt. Liegt hier irgendwo ein Stein? Der ist perfekt. Schau.
Die sind so ähnlich wie Walnüsse.
Ja, genau wie Walnüsse. Hier, nimm, die sind lecker. Und sie sind teuer. Im Geschäft habe ich sie für 26 Euro gesehen. 26 Euro das Kilo.
Nach diesem kleinen Snack gehen Jesus und ich den Weg wieder zurück, durch die Schlucht, vorbei an Obstgärten, wildem Gebüsch und Schilf. Unten in der Bucht steigen wir ins Auto und fahren in den Ort Mercadal in der Inselmitte. Dort lade ich Jesus zu einem späten Mittagessen ein. Wir unterhalten uns über Bäume, über die Insel und bald auch über das, was unser Leben bestimmt. Jesus liebt Menorcas Bäume und die archäologischen Ausgrabungsstätten der Insel. Fast täglich ist er unterwegs und stimmt etwas nicht an einem Baum oder in einem prähistorischen Dorf, dann macht der 50-jährige Frührentner die zuständige Behörde darauf aufmerksam, mit Mails und Fotos. Dann erzählt er mir von seiner schweren Krankheit.
Jedes Jahr machen sie eine Kernspintomographie. Vielleicht werde ich 60, vielleicht 70. Da kann ich dann meiner Tochter sagen, damals habe ich das und das gemacht und ihr ein Beispiel sein. Werte vermitteln, mit dem, was du tust. Dein Vater, der eigentlich nichts Besonderes war, hat doch etwas erreicht. Meine Tochter wird das übernehmen, hoffe ich. Und so verändern wir langsam die Welt.
Wir trinken noch einen Cortado und verabschieden uns aufs Herzlichste. Jesus hat noch eine Verabredung mit seiner halbwüchsigen Tochter. Ich ziehe weiter. Ein kanarischer Drachenbaum und eine Aleppo-Kiefer warten auf mich. Auf zum Schiff, das mich zur Lazarettinsel in der Bucht von Mao bringt. Der Anlegesteg ist in Escastey, wo in ganz Spanien die Sonne am frühesten aufgeht. Doch es ist später Nachmittag im östlichsten Ort Spaniens. Die Sonne steht schon recht tief und scheint mild und unspektakulär vom blauen Himmel. Frachter, Kreuzfahrer und Segler sind auf dem glitzernden Wasser unterwegs. Die Bucht von Mao ist schmal. Nach einer Viertelstunde legen wir an. Am Bootssteg begrüßt mich Luis Amelier, ein junger Menorquiner. Er führt mich durch das ehemalige Lazarett, das fast die gesamte Fläche der Mini-Insel einnimmt.
Das hier ist eine sanitäre Anlage. Mit einer doppelten Mauer dachte man, alles, was da drin ist, kann nicht raus und kann also nicht die restliche Insel und den Rest Spaniens anstecken. Sie wurde Ende des 18. Jahrhunderts gebaut und war vor allem von 1817 bis 1917 in Gebrauch. Man wollte die Verbreitung von Pest, Gelbfieber und Cholera bekämpfen. 15.000 Schiffe mussten hier Halt machen. 400.000 Menschen waren in Quarantäne und nur 396 von ihnen starben.
Ein kleiner Hof rechts vom Hauptgebäude war den unheilbar Kranken vorenthalten, erzählt mir Luis. Gleich dahinter, hinter einem verschlossenen Holztor, ist der Friedhof. Mir wird ein bisschen mulmig, als Luis das Tor öffnet. Doch anstatt eines gespenstischen Friedhofs mit schiefen, morschen Kreuzen und versunkenen Grabplatten sehe ich eine blühende Wiese vor mir. Der Gottesacker ist voller Leben. Überall summt und brummt es.
Wenn früher jemand an einer ansteckenden Krankheit starb, hat man die Leiche in Löschkalk beerdigt. Das war die schnellste Art, die Reste zu beseitigen. Das Feld hier war voller Leichenreste. Als im 20. Jahrhundert dann das Lazarett zugemacht wurde, haben sie alle Knochen rausgeholt und in eine Art Massengrab gelegt. Das ist da drüben, hinter der Kabine, ein Schacht voller Knochen.
Kein Wunder, dass die Menorquiner später die Lazarettinsel mieden. Für sie war das die Insel der Aussätzigen. Damit das anders wurde, organisierte die Inselregierung ab Anfang des 20. Jahrhunderts Ferienlager für Kinder. Und die sind die Erklärung für die beiden besonderen Bäume. Zwischen großen Blumentöpfen und kleinen Palmen entdecke ich die Aleppo-Kiefer und den Drachenbaum. Sie stehen ein paar Meter auseinander und könnten unterschiedlicher nicht sein. Hier ein gedrungener, pilzförmiger Baum, nur ein paar Meter hoch. Sein Blattwerk erinnert an Aloe Vera.
El dragón no tiene ni 100 años, va a cumplir 90 años.
Der Drachenbaum ist noch nicht mal 100, er ist gerade mal 90. Er und die Kiefern, die hier stehen, wurden von Kindern aus Mao gepflanzt. Und im Jahr 1928 wurde dann wohl dieser Drachenbaum hier gepflanzt. Er ist eigentlich in Marokko und auf den Kanarischen Inseln beheimatet, aber er ist hier berühmt, weil sein Saft rot ist und Drachenblut genannt wird. Früher fand er Verwendung in der Volksheilkunde.
Gegenüber ragt eine enorm hohe Kiefer in den Himmel, auch ungefähr 90 Jahre alt, die sich zum Hauptgebäude hinüberbeugt. Viele dicke Äste sind abgesägt. Auf der anderen Seite sind die Äste abgestützt. Sie wirkt krank, amputiert, verbreitet aber ein würziges, angenehmes Aroma. Aus der furchigen Rinde dringt hier und da honigfarbenes Harz. Beim nächsten Sturm, befürchte ich, wird man einen Baum von der Liste streichen müssen.
Zeit, das ist es vor allem, was Bäume brauchen. Und Glück, dass sie nämlich an der richtigen Stelle angefangen haben zu wachsen. Und so ist jeder Baum ein Wunder, je älter, desto beeindruckender. Bestimmt kennen Sie auch den ein oder anderen Baum, der eine ganz besondere Ausstrahlung hat. Es muss ja gar kein fantastisch großes oder besonders seltenes Exemplar sein. Manchmal reicht es schon, wenn man als Kind viele Stunden auf so einem Baum verbracht hat und man Jahrzehnte später noch erkennt, wo es da mal nach oben gegangen ist. Da steckt dann eindeutig die eigene Geschichte drin. Wir sind jetzt wieder zu Hause und vor allem wieder in der Gegenwart, die ja, wie Forschungen gezeigt haben, nur 3 Sekunden dauert. Dann ist schon wieder mehr Vergangenheit da. Es ist eine große Kunst, den Augenblick zu genießen. Ich empfehle, das zu üben, zum Beispiel, indem Sie mit den Radioreisen in fremde Welten eintauchen, hier auf Bayern 2 oder jederzeit mit unserem Radioreisen-Podcast. Und der macht vielleicht in diesen Zeiten besonders viel Sinn, wo wir doch ganz schön festgenagelt sind, in der Gegenwart und zu Hause. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.